Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz.
Na?
Yay! Heute wird's ja, oh Gott, ja. Feucht. Also ich sag mal kurz den an den Endgeräten Sitzenden, was ich vor mir sehe. Drei Personen, ein Computer, eine Flasche Sekt, drei halbvolle Gläser, zwei Flaschen Sekt, die leere wird schon mir gerade noch gezeigt, zwei Packungen Zigaretten. Mhm. Worüber reden wir heute?
Also wir, wir haben eigentlich gedacht, wir reden über Alkohol, dann ist uns im letzten Gespräch jetzt gerade nochmal aufgefallen, dass es vielleicht doch eher um Sucht im Allgemeinen geht, aber ja, wir reden über das Zeug.
In der
Wir reden über Stoff.
Szene.
Wir reden über Stoff.
Ja, in jeder Form. In der Szene und bei uns und überhaupt.
In queeren Kontexten.
Im queeren Kontext.
Ja. Es Prost. Ich muss ein bisschen lachen, weil wir sind schon ein bisschen angeheitert auch. Prost, genau an dieser Stelle. Prost. Ja. Trigger Warning an alle, die das triggert. Ja. Wir reden darüber. Wir haben natürlich auch ein Bewusstsein dafür, aber wir sind natürlich auch mittendrin. So.
Absolut.
Und ich musste lachen, weil es gibt diese alten lustigen Geschichten. Alfred Biolek hat eine Kochsendung gehabt, die nannte sich Alfredissimo. Und die haben, ich glaube, immer drei oder vier am Tag aufgezeichnet. Das wird Tatjana besser wissen. Und Alfred hat sich immer die langweiligen Gäste, mit denen er nicht konnte, als erstes gelegt, weil er pro Folge immer sehr viel Riesling getrunken hat. Und dann die letzten Folgen waren dann mit seinen Freunden besetzt, weil er wusste, da kann er nicht mehr die aufgeklärte, wache Biolek sein, sondern da muss er sich ein bisschen gehen lassen und Freunde können das besser auffangen, weil er wusste, da ist einfach ein hackenstramm dann zum Schluss und so ist es bei uns jetzt auch.
So stimmt.
Wir sind nicht hackenstramm.
Nein,
aber so war das beim Biolek. Da gibt es natürlich berühmte Folgen. Barbie, welche ist die berühmteste?
Die Helmut Berger Folge.
Ja. Die Helmut Berger Folge war zwischendurch im Giftschrank vom WDR.
Ja.
Weil sie so unglaublich ist, weil da wirklich zwei total besoffene alte Männer versuchen, Spaghetti zu kochen und das so richtig in die Hose ging. Was man allerdings nicht weiß und was ich hier erzählen kann, ist, dass Helmut Berger extra deswegen, der war vorher bei Boulevard Bio als Gast und das war schon höchste Alarmstufe, dass man ihn also wirklich vier Tage vorher aus Italien, oder nee, Salzburg, wo immer er gewohnt hat, oder in Stuttgart, da bei dieser Rothaarigen.
Das kam ja später.
Wo immer er gewohnt hat, wurde er vier Tage vorher eingeflogen, um ihn drogenfrei zu kriegen. Mhm. Und der Redakteur erst war ich, bei Boulevard Bio war ich derjenige, der ihn vier Tage lang rund um die Uhr begleiten musste, um ihn drogenfrei zu kriegen, was ich natürlich nicht im Ansatz geschafft habe. Ich weiß noch, wie ich mit dem total zugeguckten Helmut Berger in Köln ins Gloria gewankt bin nachts irgendwann und einer auf ihn zukam und sich vor ihm hinstellte und sagte, was, du warst Helmut Berger und auf dich habe ich mir damals einen runtergeholt, du Wrack. Und Helmut Berger lachte nur und nahm seinen Stift raus, weil er dachte, er soll ein Autogramm geben. Also der hat überhaupt nicht mehr begriffen, worum es ging. Und in der Sendung war er dann aber nüchtern. Und deswegen haben sie gesagt, jetzt holen wir ihn auch zu Alfredissimo. Und da wurde denn der Redakteur von Alfredissimo gezwungen, ihn vier Tage vorher zu bemuttern. Hat auch nicht so geklappt. Als Helmut Berger kam, hat er in der Garderobe und war total betrunken halt, angefangen, sich so, es gab im Karnevalsladen so eine Glittercreme mit so goldenen Glittern. Und er so, ja, beim Kochen sieht man meine Hände. Und dann hat er sich diese Glittercreme auf diese Hände geschmiert, von oben bis unten und natürlich allen ins Gesicht und in die Haare und fand das ganz lustig. Und dann hatte er seine Haushälterin dabei, die natürlich kochen konnte. Er konnte ja überhaupt nicht kochen. Und die stand zwischen den Kameras und hat ihm immer so mimisch gesagt, was er machen muss. Und dann gab es ja Nudeln mit Muscheln und Biolek hat das schon ernst genommen. Also in der Kochzeit von 30 Minuten musste dieses Essen auch am Ende dann da sein.
Ja.
Das war der Zeitplan, musste eingehalten werden. Und Helmut Berger hat das torpediert, indem er mittendrin die Muschelschalen, als Alfred mal nicht hinguckte, weil er sich natürlich mit seinem Wein beschäftigt hat, hat er die Muschelschalen in die Soße geschmissen. Und als Bio dann seinen ersten Habssoße mit Spaghetti nahm und knirschend auf diese Muschelschale biss. Und da war der Ofen aus. Und irgendwann hat Helmut Berger dann auch, weil Biolecks Gericht war dran und Helmut Berger stand ein bisschen rum und sagte, jetzt muss ich hier stehen. Ne, ging aus der Kulisse raus, holte sich einen Stuhl von irgendwo aus dem Studio, kam wieder, knallte den Stuhl in diese kleine Küche, setzte sich hin und Biolek so säuerlich, na gut, dann gehe ich jetzt halt immer um dich herum. Und das zeigte schon, dass Biolek am Anschlag war seiner Kontenance. Und diese Sendung ist also auf vielen Ebenen sehr schief gegangen.
Es gibt wunderschöne Harald Schmidt-Aufzeichnungen mit Helmut Berger. Die packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Die müsst ihr gesehen haben. So, ich habe schon an verschiedenen Stellen versucht, die hier unterzubringen. Es ging nie. Heute geht's.
Ja.
Es gibt zwei Auftritte von Helmut Berger bei der Harald Schmidt Late Night Show damals, wo er in der ersten war, glaube ich, 4 Tage davor im Eselchen. Also Eselchen war so eine Stricherkneipe in Köln in der Altstadt und da hat er halt koksend irgendwie mit den leichten Jungs da die Nacht zum Tage gemacht, kommt bei Helmut Berger an, bei Helmut Schmidt an und Harald Schmidt, um Gottes Willen, und sagt aber, der sagt, waren Sie denn schon im Bett? Nö, geschlafen? Ich habe doch nicht geschlafen, ich habe doch keine Zeit. So, und ist auch, also es ist ein Festival an Absurdität, man muss es gesehen haben. Es zählt zu den Sternstunden des deutschen Fernsehens.
Aber es ist auch erschütternd.
Es ist auch erschütternd, aber noch ist es erstmal lustig, weil das Erschütternde, das schälen wir jetzt wie bei einer Zwiebel heraus. Aber die Oberfläche ist erstmal sehr amüsant, weil Helmut Berger bei Harald Schmidt nicht mal mehr die Worte findet, sondern nur noch mimisch reagiert, ne? Mit Handbewegung
so
und Häschenohren macht er und so, weil er nicht mehr antworten kann.
In der zweiten Folge bringt er ein Stück Parmesan mit in Alufolie und eine Dose Nivea. Er knallt das Harald Schmidt auf den Tisch als Gastgeschenk. Schmidt ist auch so, okay, ja, das braucht man, das muss man haben. Das ist halt wie in Italien. So, toll.
Und ganz kurz nochmal für den Hintergrund, man muss sagen, dass Helmut Berger ist deswegen so erschütternd, komisch, tragisch anzugucken, weil es war jahrzehntelang angeblich der schönste Mann der Welt. Er war in den 70ern ein internationaler Schauspieler mit sehr guten Rollen. Der Geliebte von Visconti, was einer der europäischen Top 3 Regisseure war und also wirklich eine Karriere vor sich gehabt hätte, wäre er nicht so böse abgestürzt nach dem Tod von diesem Visconti, mit dem er zusammen war.
Ja, und ich meine, über das Talent kann man sich auch streiten, aber das ist ein anderes
Talent
Thema.
Ist ein anderes, ne?
Das
ist so. Aber er war wirklich gut aussehend.
Er war wunderschön.
Über bestimmte
und eben
Jahre.
Der Jet-Set-Junge, ne? Der hat Jerry Hall beschlafen, Liz Taylor beschlafen, alle beschlafen. So. Aber worum es ja eigentlich auch geht in dieser Folge und gehen soll, ist die Frage, warum Suchtmittel im Allgemeinen, Dinge, die das Leben leichter machen, erstmal vermeintlich im queeren Kontext auch so eine Rolle spielen. Und da hat Paul, glaube ich, ein paar beunruhigende Zahlen für uns. Paul, komm nah ans Mikro ran.
Also ich komme mal nah ans Mikro. Es gibt eine Studie vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, das jetzt in aller Munde ist wegen Corona. Die haben im letzten Jahr 2019 glaube ich sogar schon, eine Großleistung verbracht. Sie haben nämlich Studien zu Suchtmitteln, zu denen es viele, viele, viele gibt. Sie haben Studien, 50 oder 60 Studien aus den letzten 20 Jahren nochmal ausgewertet und miteinander verglichen. Und das Ergebnis zum Thema LGBTIQ war erschütternd. Es ist faktisch so, dass um es mal mit einer amüsanten kleinen Bemerkung anzufangen, ist faktisch so, wenn wir über Alkohol reden, haben Lesben ein Problem, Schwule haben ein kleineres Problem, aber immer noch ein großes Problem im Vergleich mit ihren heterosexuellen Geschlechtsgenossen. Zu Trans und Inter gibt es sehr, sehr wenig Daten, weil es zu Trans und Inter halt sehr, sehr wenig und weil in den verschiedenen Studien der Bevölkerungsanteil von Trans und Inter zwischen 0,2 und 2,4% lag. Also daraus lassen sich kaum belastbare Zahlen generieren. Faktisch ist es so, lesbische Frauen haben ein 15-mal so hohes Risiko, Alkoholikerinnen zu werden, wie heterosexuelle Frauen das haben. Schwule Jungs haben ein 10-mal so hohes Risiko, Alkoholiker zu werden, wie heterosexuelle Jungs das haben. Dafür haben schwule Jungs ein 30-mal höheres Risiko von einer Substanz, die nicht Alkohol ist, abhängig zu werden, wie heterosexuelle Jungs das haben. Legen die sich nicht genau fest, aber zwischen 16 und 18% aller schwulen Männer in diesem Land sind Alkoholiker und zwischen 6 und 8% aller schwulen Männer in diesem Land sind drogenabhängig.
So. Ja. Was glaubst du denn, warum das so ist? Oder was glaubt ihr denn, warum das so ist?
Also die Macherin dieser Studie, es ist ein Mann und eine Frau, über deren Sexualität ich nichts weiß, kommen zu einem sehr klaren Ergebnis, nämlich wir als queere Community sind stärker von Suchtproblematiken betroffen, weil wir auch von anderen Dingen sehr viel stärker betroffen sind als die heterosexuelle Allgemeinbevölkerung, nämlich Traumata, brutale Behandlung, gesellschaftliche und familiäre Gewalt jeder Art und Angsterkrankungen, psychischen Dingen, an denen wir arbeiten sollten oder müssten. Und viel davon wird einfach, wie das bei jeder Form von Substanzkonsum ist, weggedrückt, indem man eine Substanz konsumiert, statt der Substanzkonsum in der queeren Szene lässt sich, wenn man es mal so beschreiben will, auch mit Selbstmedikation beschreiben.
Absolut.
Das ist natürlich in heterosexuellen Zusammenhängen auch so. Viele Suchtproblematiken entstehen, weil man sich mit Problemen nicht beschäftigen will oder nicht beschäftigen kann. Aus meiner reinen Selbstbeobachtung, die jetzt nicht mit Zahlen hinterlegt werden kann, aber als jemand, der 12 Jahre hinter Bars gestanden hat und anderen Leuten Alkohol serviert hat und sie dabei beobachten konnte, hat das auch was mit der Selbstorganisation zu tun, in der die queere Szene sich befindet. Es gibt halt kein, also es es gab halt einen einzigen Versuch in den letzten 20 Jahren in Berlin mal eine queere Party ohne Alkoholkonsum auf die Beine zu stellen. Diese Veranstaltung gab es 2-mal.
Shocking.
Das heißt also, dass die gesellschaftliche Stellung der Homosexuellen sozusagen mitverantwortlich ist, diese Außenseiterstellung und dieses Illegale über Jahrzehnte und so weiter, dass der Druck, der dadurch erzeugt wurde, unter anderem damit verantwortlich ist, dass Homosexuelle sich sozusagen das Leben schön trinken, um diesen Druck nicht zu erliegen oder nicht zu spüren.
Ich glaube, es gibt da, man kann diese Studie natürlich lesen, wie man will. Ne? Es gibt durchaus rechtskonservative Kreise, die auch zum Beispiel die Höhe der Suizidrate bei Transgender-Jugendlichen immer so auslegt, dass sie sagen, ja, ihr seid halt krank, deswegen wollt ihr euch umbringen. Das ist eine Lesart des Ganzen und viele Menschen lesen das so. Die andere ist natürlich, dass man dann genauer mal hinguckt und sich überlegt, warum ist das denn so? Warum fühlen denn so viele von euch so schlimm und so intensiv und haben das Gefühl, sie können das Leben anders nicht ertragen? Also wenn wir jetzt das von mir viel zitierte Buch The Velvet Rage von Alan Downes zitieren wollen, dann gibt es dazu in diesem Buch, das leider bisher nur auf Englisch erschienen ist, im deutschen Raum auch, es gibt keine Übersetzung, Ansätze. Der Psychologe, der das geschrieben hat, geht eben davon aus, dass der ererbte und erlernte der Selbsthass und der Selbstekel und wie er das eben nennt, Schlagbegriff internalisierte Homophobie, dass all das damit reinspielt. Also, dass wir es nicht anders gelernt haben, uns selbst zu ertragen und dass die erlernte Scham uns eben so, wenn auch passiv, also nicht mehr bewusst wahrgenommen, uns so begleitet, dass wir versuchen, aus diesem Gefühl von wir sind schlecht, wir sind krank, wir müssen uns schämen für das, was wir sind, unsere Liebe ist nicht rechtens und ist eklig und so, dass wir das versuchen, damit erträglich zu machen.
Und weil eben Alkohol leicht überall zu kriegen ist, weil es gesellschaftlich total erlaubt ist, Alkohol zu sich zu nehmen und das überhaupt kein Problem ist. Dadurch ist es denn auch die Droge Nummer 1, die die Probleme bereitet.
Also so. Alkohol ist ja immer und überall die Droge Nummer 1, in jedem Zusammenhang gesellschaftlich gesehen. Und es ist die am leichtesten erhältliche und am leichtesten zu konsumierende Droge. Und es ist das, was einem am wenigsten nachgetragen wird. Also wenn jemand völlig zugekokst ausrastet, ist es was völlig anderes, als wenn jemand wirklich so betrunken ist, dass er nicht mehr gehen kann. Oder sich nicht mehr unter Kontrolle hat, egal in welcher Beziehung. Alkohol ist was ich nie mochte. Also jedenfalls nicht, ich kann mich an das letzte Mal, an dem ich so betrunken war, dass ich nicht mehr alleine nach Hause gekommen wäre, nicht erinnern.
Man nennt das Blackout.
Nee, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Blackout. Es gibt ein paar Momente in meinem Leben, an denen ich mir wünschte, ich hätte einen gehabt. aber im Negativen wie im Positiven. Und ich bin kein Mensch, der zu dem neigt, was man heute allgemein als Sucht definiert. Ich habe andere Konsumprobleme. Es gibt, glaube ich, niemanden, und das sage ich jetzt einfach mal so, auf diesem Planeten, der keine Sucht hat. Egal, ob das jetzt Computerspiele, Shopping, Essen, Alkohol, Zigaretten,
Sex,
Fitnessstudio, was auch immer sind. Also wenn man achtmal, wenn man das Bedürfnis hat, achtmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ist das eine Sucht. Und alles, also eine Sucht ist für mich ganz einfach definiert. Bei Alkoholismus ist es für mich sehr einfach, einfach aus jahrelanger Beobachtung. Leute, die intensiv darüber nachdenken, wie viel Alkohol sie konsumieren. Also Leute, die zum Beispiel, weil wir hier Januar haben, einen alkoholfreien Januar machen. Und das Bedürfnis und das Gefühl haben, sie müssen das auch, sind in meinem Buch Alkoholiker. Weil sie ihre Sucht offenbar so den Rest ihres Jahres nicht unter Kontrolle haben, dass sie damit im Januar dann mal einen großen Stopp machen müssen.
Ich glaube, das kommt sehr darauf an.
Also wir haben uns vorher darüber unterhalten, und ich glaube, dass alles, was du tust oder zu dir nimmst, über das du dir Gedanken machen musst, weil du die Kontrolle darüber sonst nicht hast, ein Problem ist. Hm. Das heißt nicht, dass man deswegen ein beschissenes Leben hat, dass man deswegen bestimmte Sachen nicht gebacken kriegt. Es gibt jede Menge, und wir kennen sie alle, High-Functioning Addicts, von der einen oder der anderen Geschichte. Aber etwas, über das man permanent nachdenkt und das sein Leben bestimmt, hat wahrscheinlich suchtartige Züge. Hm.
Das kann gut sein. Ich denke nochmal an mich jetzt, wo du sagst, jeder hat eine Sucht, das glaube ich auch. Bei mir ist es ja das Rauchen. Und ich habe angefangen mit 13, um dazuzugehören, weil die Coolen in der Klasse haben geraucht. Mhm. Und dann habe ich auf einer Klassenfahrt auch angefangen. Übrigens wegen der Mutter des Schauspielers David Cross. Die ging in meine Klasse und ich war in die verliebt. Die hatte schon Brüste mit 13. Und hätte die mich rangelassen, wäre ich der Vater vom Hollywood-Star David Cross gewesen. Oh, aber gut, ist eine andere Geschichte.
Reden wir nochmal über Genetik.
Selber Schuld, blöde Kuh. Also wegen der habe ich angefangen. Und davon abzukommen, das hat mir mal 10 Jahre nicht, mal 3 Jahre nicht, aber im Prinzip immer durchgehend, seitdem ich 13 bin, geraucht. Das ist das ist die Sucht, von der ich erzählen kann. Und der andere Aspekt, weswegen es nicht schlimmer geworden ist, glaube ich, habe ich Glück gehabt, dass ich so eine Kindheit in den 80ern hatte, wo es mit HIV losging. Und aus allen Kanälen im Fernsehen, in den Zeitungen, an den Plakatwänden einem entgegengeschrien wurde, das Tödlichste, was du machen kannst, ist die Kontrolle zu verlieren, sozusagen. Also du musst immer Safer Sex machen, du musst Kondome nehmen, du musst immer, du darfst keinen Kontrollverlust zulassen, weil du sonst stirbst. Und das hat mich wirklich geprägt, glaube ich. Also da habe ich Glück gehabt, dass diese Nachricht sich so total in mir manifestiert hat, in dem Sinne, dass ich nie hatte ich jemals, glaube ich, außer einmal in Thailand, als ich so ein Pilze-Magic-Mushrooms-Gericht zu mir nahm. Ansonsten hatte ich noch nie diesen Kontrollverlust. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die, die es manchmal haben oder die erzählen, dass Kontrollverlust, was die erlebt haben, indem sie mal so richtig losgelassen haben, egal in welchem Zusammenhang, das kenne ich nicht. Das finde ich einerseits sehr gesund für mich, weil ich dadurch so fit bin, wie ich bin. Aber andererseits fehlt mir auch irgendwas, habe ich das Gefühl. Ist das jetzt krass, dumm, blöd?
Nö, gar nicht. Es ist halt ein anderer Lebensweg. Ich finde es lustig, weil du Kindheit in den 80ern und die Messages, die da transportiert worden sind, weil du das zitiert hast, für mich war das ganz anders. Also A, bin ich natürlich familiär anders aufgestellt. Bei uns, also auf der einen Seite wurden Drogen konsumiert und das war auch für mich immer, mein Onkel ist heroinabhängig gewesen seit seines Lebens. Es waren jetzt keine Vorbilder, aber es war immer so, dass ich irgendwie dachte, ich wusste schon relativ früh, irgendwann werde ich Drogen nehmen, und ich wusste auch relativ früh, bevor ich angefangen habe zu rauchen, dass ich irgendwann rauchen werde und so. Aber wir hatten halt Christiane F., ne, der Film, also erst das Buch und dann der Film. Der Film hat ja eine, nach einer wahren Begebenheit, der reale Fall der Christiane F., wurde dann dieser Film gemacht, als Abschreckung eigentlich gedacht. Bei mir hat das anders gewirkt. Ich fand das irgendwie glamourös auch, was sie da gemacht hat. Und ich fand auch Drogen im Film fast immer glamourös inszeniert. Also selbst wenn es abstürzte, aber es hat halt immer auch Basic Instinct und so. Ich meine, was gab es Heißeres als diese Koks-Szene da im Club? Ich fand das hot. Und bei mir hatte das so einen anderen Effekt. Also ich hatte aus dem Film und auch für mich war die Message, von der du sprichst, wo dir wurde beigebracht, nie die Kontrolle verlieren. Mir wurde gefühlt beigebracht, niemals kiffen, weil kiffen führt automatisch zu Heroin. Und ich kannte viele Leute, die gekifft haben, kein Heroin genommen haben. Deswegen dachte ich, okay, die Message ist für die Füße, das ist gelogen. Und es war dann auch so, ich habe angefangen zu kiffen und ich habe bis heute, ich glaube, dreimal Heroin genommen und immer aus Versehen. Also ich hätte es nie bewusst nehmen wollen, wollte es nie nehmen und würde es auch so nicht nehmen. Also kiffen führte für mich nicht zu Heroin. Was ich aber bis heute weiß, auch eben, weil ich lange Jahre mit Kokain zu kämpfen hatte, die Einstiegsdroge Nummer eins für mich und die Droge, die alle anderen Drogen immer nach sich zieht, unweigerlich, wenn ich in Gefahr bin, wenn ich Suchtverhalten aktuell habe, ist Alkohol. Also ich habe noch nie gekokst, ohne vorher getrunken zu haben zum Beispiel. Ich habe noch nie nüchtern gedacht, ach, heute bestelle ich mir Koks. Würde ich auf die Idee nicht kommen. Alkohol ist für mich immer der enthemmende Faktor. Ich würde nie kiffen und danach denken, ich bestelle mir Koks. Never ever fucking ever. Alkohol ist das Problem. Absolut. Und das wird für mich gesellschaftlich nicht genug in Kontext gesetzt und diskutiert, dass Alkohol die enthemmende Droge ist, die eigentlich dazu führt, dass viele Leute dumme Sachen danach machen.
Nicht nur das, also von selber, wenn man jetzt überlegt, unsere Auftritte, ich trinke nicht sonst, aber immer vom Auftritt ein Wodka Red Bull, weil ich das Gefühl habe, danach bin ich freier und ein bisschen lustiger. Also das gehört total dazu, dieses Ritual davor, ein Wodka Red Bull zu trinken. Und das ist so selbstverständlich, dass es überhaupt nicht thematisiert wird. Und das führt wieder dazu, was Paul sagte, dass eben in der schwulen Szene Alkohol mit dieser enthemmenden Wirkung natürlich einen befähigt, ein besseres Selbst von sich darzustellen sozusagen. Und das, wie du sagst, die Gesellschaft da nicht härter, ja, wie soll ich sagen, das Sanktionieren bringt nichts, sondern dass wir da nicht einen anderen Weg gefunden haben, unser Selbstbewusstsein zu pimpen ohne diesen Alkohol, da würde ich gerne eine Lösung für haben, warum das nicht geht.
Naja, also ich habe in vieler Beziehung Glück gehabt, weil es gibt nur eine einzige härtere Droge, die ich ausprobiert habe, wo ich dachte, das möchtest du jetzt eigentlich jeden Tag machen, deswegen Opium. Machst du das jetzt nicht. Nee, LSD.
Oh.
Also I'm a crazy person. I'm a happy crazy person, but I'm a crazy person. Etwas zu finden, das diesen ohnehin schon sehr vollen und manchmal sehr bunten Kopf noch weiter aufmacht und noch größer und noch bunter und noch mehr und noch weirder. Ich war aber glücklicherweise immer so, dass ich mich relativ gut selbst beobachten konnte. Und da wusste ich spätestens nach dem fünften Mal, nee, mein liebes Kind, das findest du jetzt so großartig, dass du das lässt.
Ich glaube, LSD ist einfach auch zu anstrengend, um es wirklich ständig zu machen. Also in dem Sinne, wo du täglich koksen kannst.
Na, das war halt, also heute.
Du kannst nicht täglich LSD nehmen.
Heute würde ich daran sterben. Das war alles, als ich 24, 25 war. Also das ist irgendwie 100 Jahre her. Aber.
Ganz kurz.
Ja, aber klar.
Dieser Moment, in dem dein Kopf dir sagt, jetzt nicht weitermachen, weil es ist so toll, es würde dich umbringen, wenn du das jetzt weitermachst. Das ist doch diese Kontrolle, die ich eben auch kenne. Also das ist doch der Moment, wo du die rote Warnlampe angeht.
Ja, aber die gibt's ja auch anders.
Aber also, wieso gibt's die nicht bei allen?
Die gibt's bei allen, bei bestimmten Sachen nicht. Bei mir ist es definitiv Essen. Also irgendwie, es ist halt immer das, also ich glaube, dass Drogen jeder Art oder das, was du als Droge einsetzt, zu zwei Dingen benutzt werden. Nämlich entweder zu enthemmen, so wie Barbie eben ganz schön gesagt hat, die eigene Scham, die eigene Schande, das eigene Unwohlsein wegzudrücken. Das ist ja auch Enthemmung. Dann das, was du gesagt hast, nämlich zu glauben, dass eine bestimmte Substanz dazu beitragen muss, die Dinge, die man an sich selber geil findet, nach vorne zu bringen. Und
Emotionskontrolle.
Und dann ist es schlicht, also bei mir ist es mit Essen so und ich glaube, Barbie, bei dir ist es auch so, Essen ist Trost.
Ist Emotionskontrolle.
So, es ist Emotionskontrolle. Wenn es mir schlecht geht, atme ich halt eine halbe Prinzenrolle ein und dann geht es mir besser. Halbe? Ja, im Moment.
Don't lie.
natürlich, also das, was Deswegen ist ja irgendwie, darüber reden wir ja in der Szene auch nicht. Also es gibt Bodyshaming ohne Ende. Es gibt inzwischen auch eine sehr gesunde und schöne Gegenbewegung zum Thema Bodyshaming. Ja. Aber mal zu gucken, irgendwie, wir reden die ganze Zeit über die Effekte, aber wir reden nicht über die Ursachen. Also einfach zu sagen, wie ist dann unser Umgang mit Alkohol, wie ist dann unser Umgang mit Drogen, wie ist dann über unser Umgang mit Essen? Und das Problem daran ist, und das Problem beim Sprechen über Sucht generell ist, du willst ja auch keinen Normalzustand in Anführungsstrichen postulieren und zu sagen, da müssen wir jetzt alle hin. Weil das ist dann so ein bisschen so, das ist ja dann das Gegenteil. Also es benutzen ja ganz viele Leute, zumindest im Gespräch mit mir, es gibt irgendwie, ich habe lange im Schutz gearbeitet und musste mich irgendwann dann in meinem zweiten Jahr mal in einem Teammeeting hinstellen und sagen, Leute, wenn hier jetzt noch einer einen Fat-Joke macht, gehe ich. Ja. Irgendwie, weil es darf über irgendwie, für alles gibt es inzwischen irgendwie Erklärungsmodelle. Mhm. Irgendwie, wenn Leute von Heroin bis Kokain über GHB bis was auch immer, irgendwie Recht auf Sucht, Recht auf Rausch, gelungener Konsum, bla blub. Das Einzige, was offensichtlich noch immer völlig okay ist, ist Leuten ihre Kartoffeln in den Mund zu zählen. Und zu sagen irgendwie, are you sure you wanna eat that? Oder es gibt für alle Kekse außer für Paul. Mhm. Und das ist ja was, wir würden überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, uns über jemanden, der ein Kokainproblem hat, lustig zu machen. Über jemanden, der sein Essen nicht unter Kontrolle hat, sich lustig zu machen, ist total okay.
Das Ding ist halt gerade bei der Essensthematik ist ja für mich auch eine Riesenthematik gewesen. Ich bin essgestört nach wie vor. Jahrelang Bulimie gehabt, die habe ich nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall ein Overeating-Problem, ein Binge-Problem. Wenn ich in emotional schwierigen Zeiten bin, fresse ich mal mehr, mal weniger. Aber ja, das ist das. Das Problem mit Essen ist im Vergleich zu allen anderen Süchten in meiner Wahrnehmung, dass Essen Teil der menschlichen Überlebensstrategie sein muss. Wir können alle nicht überleben ohne Essen. Jeder isst jeden Tag. Deswegen denken auch alle Leute, ich habe mein Essen unter Kontrolle, warum hast du das nicht? Es ist ja nicht so, dass wir alle koksen und einer fällt dann aus der Reihe und kokst zu viel und dann sagen alle, ach guck mal. Also ne, ich glaube, da ist ja schon so eine Verschiebung von Realitäten da. Und das andere ist, ich kann mit jeder Droge aufhören, die ich nicht mehr nehmen will. Ich kann Cold Turkey. Habe ich 100 Mal schon gemacht, I can't do that. Was ich nicht kann, du kannst mit Essen halt kein Cold Turkey machen. Ne? Du musst, wenn du ein Problem mit Essen hast, du kannst nicht aufhören zu essen. Und dann hat sich das, sondern du musst lernen, moderat zu essen, gesund zu essen. Und
dir das, entsprechend zu essen.
Ja, und das Problem ist, für mich, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, als es um den Januar ging, den alkoholfreien Januar, wenn es plötzlich dich trotzdem, also wenn das Thema ein allbestimmendes Thema in deinem Leben ist, ist es problematisch. Und das bleibt es bei Essen halt immer. Also ne, auch wenn du auf Diät bist, du setzt dich den ganzen Tag damit auseinander, was du isst, was du nicht isst. Es ist immer komplett bestimmt in deinem Leben.
Aber das ist ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt an der Sache. Mhm. Weil bei jeder anderen Art von Sucht oder bei allem anderen, was wir als Sucht definieren, gibt es diesen Moment von das ist irgendwie, ich war lange mit jemandem zusammen, der ein Alkoholproblem hatte.
Same.
Und und der bis heute keinen Tropfen Alkohol trinkt. Irgendwie, der lange getrunken hat und sehr intensiv getrunken hat und heute nicht mehr trinkt. Und es gibt in meiner, glaube ich, immer noch Lieblingsfernsehserie, The West Wing, eine Figur, die auch ein Alkoholproblem hat. Und der dann irgendwann jemand in einer sehr stressigen Situation sagt, why don't you have a drink? Und dann guckt ihn diese Person an und sagt den entscheidenden Satz zum Thema Sucht, because I can't have one drink. Mhm. Und ich glaube, wenn man das, natürlich kann man mit Essen nicht aufhören, aber ein trockener Alkoholiker ist immer noch ein Alkoholiker. Jemand, der substituiert wird, damit er kein Heroin mehr nimmt, hat immer noch ein Abhängigkeitsproblem. Sich innerhalb dieses Problems den Moment zu suchen, wo man die eigene Gesundheit wieder spürt, ist, glaube ich, das, was eine Sucht, du kannst Süchte nicht heilen, weil unsere, besonders die kapitalistische Konsumgesellschaft, darauf angelegt ist, Leute in die Sucht zu befördern, weil das, was wir tagtäglich,
Konsum ist Geld.
Das, was wir tagtäglich beigebracht kriegen, ist, mehr ist besser. So. Und viel ist gut. Und Scheiß auf Kontrolle, irgendwie shop till you're dead. Und das überträgt sich auf alle möglichen anderen Lebensbereiche. Ich bin in der DDR groß geworden, die einzig frei verfügbare und ständig verfügbare Droge war Alkohol. Mhm. Deswegen gab es weniger andere Suchtproblematiken. Es gab massenweise Alkoholiker in der DDR. Es ist auch nach wie vor so, dass sich meine westdeutschen Freunde lustig darüber machen, dass wenn sie bei anderen Westdeutschen zu Gast sind, wird halt Wein auf den Tisch gestellt. Und wenn dann 4 Personen 10 Flaschen Wein trinken, ist es total okay.
Das ist ein intellektueller Kreis.
Genau, wir sind
der Wein ist aus der Provence.
Wir sind Weinkenner. Meine Mutter würde jetzt sagen, das bedeutet aber nicht, dass man jeden Wein mit Vornamen kennt. Und in ostdeutschen Haushalten, wenn du zu Gast kamst, landete halt oft eine Flasche Korn oder eine Flasche Wodka, also härterer Stoff, in der Mitte des Tisches. Ganz einfach, weil es auch nicht die Möglichkeit gab, sich jetzt massenweise Wein zu besorgen, weil Wein war kostbar. Das heißt, was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich bin ja in einer Gesellschaft groß geworden, die relativ suchtfrei war, ganz einfach. Es gab kein Heroin, es gab kein Koks, es gab jedenfalls nicht für irgendwie die große Partyszene oder irgendwie sowas. Mein Einstieg in Drogen, in Anführungsstrichen, war Kiffen. Irgendwie, weil Saufen hatte ich immer unter Kontrolle, weil ich dieses High nicht mag. Ich mag dieses Breitsein nicht. Also Tatjana würde jetzt sagen, Kontrollverlust. Das ist einfach nicht meins. Das ist nicht das, was ich genieße. Ich kann mich dann nicht, sondern ich fühle mich so unkontrolliert, dass ich dann irgendwie aus dem Genuss komplett aussteige, sondern denke, oh, das ist ja furchtbar. Bei meinen ersten Kifferfahrungen war das immer so, es gibt ja unterschiedliche Varianten davon. Es gibt Leute, die sich komplett breitkiffen, also Koma-Kiffen machen, das war ich nie, sondern ich habe immer so lange gekifft, bis ich komplett entspannt und sehr kreativ war und habe dann auch auf Kiff geschrieben und gearbeitet und künstlerisch tätig, und das war immer sehr schön. Deswegen, ich bin bei all, also mein eines Suchtthema ist oder womit ich jetzt sagen würde, dass ich ein Problem habe, ist wahrscheinlich Essen. Und das ist das, was so, und bei allem anderen, also du hast vorhin den interessanten Satz gesagt, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich kann Cold Turkey, das habe ich schon hunderte Male gemacht.
Ich weiß, in dem Moment, wo ich es gesagt habe,
wo ich dann nach, are you listening to yourself, sister? das ist so, wie mir Leute erklären, dass sie monogam sind in allen ihren Beziehungen, in den Hunderten, die sie hatten. Wo ich dann denke, that's not what monogamy means. Meine Frage ist halt, ich meide halt inzwischen bestimmte Räume in der Szene, nicht weil ich selber eine Suchtgefährdung in mir hätte oder irgendwie sowas, sondern weil ich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach keinen Genuss mehr daran verspüre, von 500 Leuten umgeben zu sein, die komplett breit sind.
So, und das verstehe ich voll. Kurz als Klärung zu diesem Satz, ohne mich rechtfertigen zu wollen. Das Ding ist, ich habe angefangen mit 100 Substanzen in meinem Leben, so verschiedenen Dingen. Ich habe früher alles genommen eigentlich und immer wieder auch neue Sachen für mich entdeckt und habe das sukzessive reduziert und aus wieder rausgeräumt und bin jetzt, naja, weil es schlecht für mich war, ganz schlimm, weil es mein Leben zerstört hat, weil ich mit 14, 15 schon so fertig war, dass ich aufs Internat musste, um zu überleben. Also ich habe mit 14 habe ich wiege normalerweise bei meiner Größe, wenn ich gesund genährt bin und nicht overeate und so und halbwegs sportlich bin, wiege ich 86 Kilo, 84 bis 86 so. Und ich habe damals 58 Kilo gewogen, weil ich irgendwie 5-6 Mal die Woche Speed gezogen habe. Mir ist regelmäßig die Ader in der Nase geplatzt, ohne dass ich gezogen habe, und ich habe spontanes Nasenbluten bekommen und so und war so dürre, dass alle Angst um mich hatten, ob ich überhaupt überlebe. So schlimm war es halt mit 14, 15 schon. Also dieser Zirkel ist immer schon da, und der ist da, weil traumatisierte Menschen, wie ich einer bin und auch schon sehr früh traumatisiert, da reagiert ja jeder anders drauf. Bei mir führte das zu einer relativen Emotionslosigkeit oder Emotionsarmut, einer gefühlten Emotionsarmut. Und die einzigen Wege für mich überhaupt was zu empfinden war, eben Drogen drauf zu schmeißen. Also viele Leute lesen ja Drogen immer als, du willst deine Emotionen wegdrücken. Das war es bei mir gar nicht. Ich wollte überhaupt irgendwas fühlen. Deswegen war dann Ecstasy zum Beispiel so ein Riesenthema, weil ich plötzlich irgendwie, ach, das ist Glück. So fühlt sich das an. Das ist natürlich ein synthetisches Glück und hat mit dem realen Ding nichts zu tun. Aber um überhaupt irgendwas fühlen zu können, musste ich eben da Sachen draufschmeißen. Und mittlerweile habe ich das alles sukzessive ausgeräumt mit Therapien, weil ich auch weiß, ich, um überhaupt an das zu kommen, was da unten drunter liegt bei mir, unter all der Traumatisierung, unter all dem Scheiß, muss ich nüchtern sein, um daran zu kommen. Und ich tue mir mit meiner Depression nur einen Bärendienst, wenn ich da immer wieder andere Sachen draufschmeiße, weil es am Ende dann wieder nach hinten losgeht und alles wieder nur schlimmer macht. Du wolltest was sagen?
Ja. Ich wollte Tatjana fragen, wie das für sie ist, als jemand, der offenbar mit Stoff, also mit stofflichen Süchten nicht so das Problem hat. Wie nimmst du die Szene denn wahr?
Als ich nach Berlin gekommen bin, nach den Stationen Hamburg und Köln, habe ich überhaupt das erste Mal Backstage bei einer bekannten Partyveranstalterin gesehen, wie die da plötzlich das Koks auf dem silbernen Tablett allen großzügig zugeschoben hat und jeder da rumgeschnieft hat und alle irgendwie gekokst haben. Und ich war 30 plus und habe gedacht, nee, also jetzt damit anzufangen, ist zu spät. Wäre ich 10 Jahre früher in diese Szene gekommen, hätte ich höchstwahrscheinlich mitgezogen, weil das dazugehört hat. Und nun war ich plötzlich die Einzige, die nicht mitgekokst hat und die sich nicht besinnungslos da besoffen hat und war auch immer in der Szene dann ein bisschen deswegen Außenseiter, weil alle haben schon gemerkt, ah, die Tatjana, die nimmt nichts. Und dadurch war ich von bestimmten Sachen ausgeschlossen. Also von diesen After-After-Show-Partys, da hat mich nie jemand eingeladen, weil ich wäre die Spaßbremse des Jahrhunderts gewesen. Ich hätte da nüchtern dazwischen gesessen und hätte über keinen einzigen Witz lachen können, weil ich nicht auf diesem Level war. Und trotzdem habe ich mir gesagt, nee, also dafür, um da jetzt mitgenommen zu werden, dafür bist du dir jetzt zu schade, deswegen fängst du mit dem Scheiß nicht an.
Ja, richtig.
Das war ganz, ganz schlau in dem Sinne, ne? Das war so ein Überlebensding. Aber es war geschuldet meiner Lebenserfahrung. Wäre ich, wie gesagt, früher da reingeraten, wäre es auch anders gelaufen, ganz bestimmt. Und Barbie habe ich kennengelernt vor, ich sag mal jetzt so 20 Jahren oder so. Und da warst du die Schönste und jung und tätowiert. Und ich glaube, darf ich verraten, was hier steht bei dir? Auf der Brust steht Pussy. Und ich sagte, oh, guck mal, ein junger Mann, der sich als Frau verkleidet und Pussy auf der Brust stehen hat. Wie selbstbewusst ist die? Und du hast immer auch erzählt, ja, ich nehme dies, ich nehme das und so weiter, hast ja nie hinterm Berg gehalten und das fand ich sehr bewundernswert. Also ich habe nur gesehen die Stärke. Ne? Ich habe nie gesehen die Traumatisierung, sondern immer nur die selbstbewusste DJ, die hinterm Board steht und die Massen im Griff hat und so. So ein Bild hatte ich. Also es war alles positiv, aber trotzdem nicht so, dass ich gesagt hätte, das musst du jetzt auch nehmen, um so zu werden. Hm. Also das hatte ich irgendwie nie. Und die Dramatik hinter dem sieht man ja auch in der Szene oft, dass Leute beklatscht werden, die komplett auf Droge irgendwie auf irgendwelchen Bühnen stehen und das lustig finden, aus einem riesen Weinglas Alkohol zu sich zu nehmen während der Sendung und nur noch Blödsinn zu reden. Solche Leute gibt's ja auch heute noch. Und das finde ich äußerst widerlich und furchtbar, weil ich das auch nicht lustig finde. Also ich finde es gar nicht lustig und ich habe auch nie drüber gelacht. Ich habe die anderen eher gefragt im Publikum, lachen wir jetzt eigentlich mit der Person oder über die Person? Weil ich lache jetzt über die Person, weil es ist so schäbig gerade, was ich sehen muss, dass ich nur noch über die lachen kann. Und irgendwann wurde mir mal erklärt, nee, wenn die nicht so wäre und glauben würde, die Leute lachen mit ihr, dann wäre sie schon längst tot. Also wenn sie nicht diese Drogen nehmen würde dauernd, dann wäre sie schon... wenn sie nicht diesen Rhythmus hätte, einmal die Woche Drogen zu nehmen zu dieser Party, wäre sie schon längst tot. Und so wurde das immer erklärt und entschuldigt. Aber was soll ich sagen? Es tut mir so leid, dass diese ständige Bereitschaft, was nehmen zu müssen, um sich amüsieren zu können, bei den Schwulen, von denen kann ich jetzt hauptsächlich sprechen, und Lesben, die in diesen Clubs sind, dass das so Usus ist und dass das eben nicht weniger wird in meinen Augen, dass die früher mit stärkeren Sachen einsteigen, die Kinder, und dass die komplett jetzt die Lehre der Corona-Isolation wegdrogen. Und Es ist ja nicht mehr so wie mit Haschisch, wie bei dir früher, oder wie
kein,
das heißt.
Kein Haschisch, Marihuana.
Zeug, Marihuana, es ist selber ein Grün.
Wir haben Haschisch geraucht.
Haschisch, Marihuana. Nee,
ich mag Haschisch nicht.
Mich hat es ein Glück nur müde und hungrig gemacht, deswegen habe ich zweimal das probiert und dann wieder auch auf, gar nicht mehr, weil müde und hungrig kann ich auch alleine werden. Und das heute, aber das sind ja Drogen, ganz andere Drogen, das sind ja krasse Drogen, wie heißt es, Crystal Meth, damit starten
Mental
die. Überleg dir das mal. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich muss noch einer anderen ganz berühmten, sehr großen Berliner Transe, deren Namen ich nicht sage, danken für einen Moment, der mich so schockiert hat. Und vielleicht hilft er ja denen, die jetzt zuhören. Wir waren in New York und standen vor einem Club. Und diese sehr große Drag Queen aus Berlin und ich standen da halt, haben geraucht oder was auch immer. Und die hatte so eine Jeans-Shorts an. Und plötzlich fingen die Jeans-Shorts an zu rauchen und zu zischen.
Oh Gott, ich bin.
Und sich aufzulösen im Hosentaschenbereich. Und ich sag so, du brennst oder so. Ich dachte, das wäre Asche von der Zigarette. Und dann sagt sie, nee, das ist mein Jeans, das ist ausgelaufen. Und das war so eine Droge, die den Jeansstoff zerfressen hat.
Kunststoff, alles was Kunststoff ist.
Den Jeans-Synthetik-Spandex-Stoff zerfressen hat. Und ich so, was ist das für ein Zeug? Und das trinkst du? Ja, das kommt da und da
mit Gebäude rein. Mit reinigen.
Und das ist ein Gebäudereiniger oder ein Chlorreiniger oder irgendwie sowas. Und da habe ich überlegt, okay, das würde ich ja nie in meinen Hals schütten, wenn das die Jeans zerstört. Also ich bin sehr dankbar für diesen Moment, weil dadurch bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, das zu nehmen. Und solche Momente hatte ich ein Glück in den richtigen Momenten meines Lebens scheinbar.
Glaubt ihr denn, dass das ein Generationsding auch ist? Weil, also ich überlege, ich erinnere mich sehr gut, als ich die ersten Male so in der schwulen Szene unterwegs war, 94, 93 so, dass diese alten Männer, die waren halt alle tragisch. Ich habe keinen einzigen alten Mann gesehen, der nicht tragisch war.
Nicht einen.
Und das hieß für uns Junge, dass wir nicht alt werden wollten. Also wir haben richtig Gas gegeben, weil wir alle nicht so enden wollten. Und weil wir den Kontext auch nicht gesehen haben, warum diese alten Männer so tragisch waren.
Ja.
Das heißt, wir haben alle richtig Gas gegeben. Auch mir ist auch heute bewusst, dass mein mangelndes Safer-Sex-Verhalten damals, oder es war ja gar nicht so schlecht im Vergleich zu vielen anderen, aber es war schlecht genug, auch damit zu tun hatte, dass für mich die absolute Horrorvorstellung war, schwul zu altern und schwul alt werden zu müssen. Diese Einsamkeit, diese Verzweiflung, weil ich es nicht anders kannte. Wenn man das im größeren Kontext dann sieht und sich überlegt, warum die alleine da saßen, war halt, dass nach dem Dritten Reich die Schwule, wenn die nicht im KZ gestorben sind, sind sie in den Knast gesteckt worden, ne, nach der Befreiung. Rosa Winkel wurde ja direkt wieder inhaftiert. Dann ein paar Jahre nix und dann kam AIDS und hat 8 von 10 Leuten in den Großstädten in der schwulen Community ausgemerzt. Und die überlebt haben, waren hochtraumatisiert und wahnsinnig einsam. Und natürlich saßen die bei uns am Tresen und haben sich den Schmerz weggesoffen. So. Und natürlich hatten wir keine positiven Vorbilder, denen wir hätten nacheifern können, wo wir dachten, ach, es lohnt sich, alt zu werden. Und es lohnt sich, da gibt es einen Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels, da gibt es noch was, wenn wir irgendwann mal alt genug sind, aus den Clubs rauszukommen und die Hotpants an den Nagel hängen und so. Das hatten wir halt alles nicht. Also für uns war ganz klar, jetzt schnell wild leben und dann ist es hoffentlich auch schnell vorbei.
Das kam erst mit Lotti Huber. Lotti Huber war mein Beweis, dass ich auch im Alter als Tatjana reüssieren kann.
Na, irgendwie auch da wieder, ich hatte wahnsinniges Glück in der Beziehung.
Ach, du kotzt mich an.
I know.
naja, aber gut, aber erzähl, nein, das macht ja Mut.
Es war einfach so, ich bin halt, irgendwie, ich hatte irgendwie jemanden, mit dem ich lange Sex hatte, irgendwie als ich ganz klein war, also jung, 17, 18, und war dann so viel in politischen Zusammenhängen unterwegs, dass ich nicht viel ausgegangen bin in Berlin, bevor ich angefangen habe, in der Szene zu arbeiten. Und dann war ich einfach fast 1,5 Jahre in Amerika. Und in Amerika war mein großes queeres Erweckungserlebnis. Und da waren die irgendwie schon 93, 94, 95 weiter, als wir das in Deutschland waren. Ich habe einfach in Boston viele Männer, aber vor allem Frauen kennengelernt, die irgendwie gestandene Butches mit 60, 65, Mitte 50, für mich damals uralt, irgendwie now it's tomorrow, but then it was whatever, kennengelernt, die politisch aktiv waren, die gesagt haben, irgendwie so, liebes Kind, du machst jetzt hier bitte mehr als ficken und saufen und machst noch andere Sachen mit deiner Homosexualität, weil dafür haben wir nicht gekämpft, du Arschloch.
Wir haben einen Bildungsauftrag.
Ich hatte nie Angst vorm Älterwerden, aber natürlich habe ich irgendwie in mehr als einem Jahrzehnt hinter Bars, vor diesen Bars, auch jede Menge Jungs gesehen oder ältere Jungs, wo ich gedacht habe, nee, so wirst du nicht. Du wirst nicht Jeansboy 55. das, was mir heute irgendwie, es hat mich damals getrieben und es hat mich irgendwie zu viel zum Schreiben gebracht und zu mich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken ganz viel. Und es hat mich wirklich zu einem schlaueren Kind gemacht, glaube ich. Ich hatte davon nie Ekel, sondern ich habe immer, es gibt in dem allerersten schwulen Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe, in Coming Out, eine wahnsinnig anrührende Szene, in der ein älterer Mann, also ein alter Mann, der ist mindestens Mitte 60, wenn nicht 70, an einem Tisch sitzt und sich mit einem von dem wunderbaren Matthias Frahauf gespielten und im Coming-out befindlichen Mann sehr, sehr, sehr betrinkt. Also die bestellen ein großes Tablett mit Wodkas, 30 oder so. Und während der alte Mann erzählt, wie es ihm geht, betrinkt er sich stürzend. Also der kippt Wodkas und erzählt aus seiner Zeit im KZ und erzählt irgendwie das auch in der sozialistischen Gesellschaft. Und das war einer dieser bemerkenswerten Sätze in diesem Film, weil der ja noch in der DDR rauskam und auch abgenommen wurde, der gesagt wurde, ihr habt an alle gedacht, irgendwie an die Frauen, an die Kommunisten, an die damals, so hieß es damals noch, Zigeuner, heute würde man Sinti und Roma sagen, nur die Schwulen, die habt ihr vergessen. Und das war so, aber das war auch Status quo in der westdeutschen Gesellschaft, dass alle Opfer des Nationalsozialismus besprochen worden waren und alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie geguckt hatten, dass sie damit klargekommen sind, nur über die Homos. Über die Homos hatte nie jemand gesprochen. Und ich glaube, diese Traditionslinie, und also für mich als jemand, der noch in einem einigermaßen zivilen Zeitalter groß geworden ist, AIDS-Krise hin oder her, aber es war ja nicht mehr illegal. Und wir wohnen, klar, du hattest immer noch Angst, geklatscht zu werden und so, und wir sind auch alle geklatscht worden, aber es ist ja nicht so, dass du irgendwie nicht mit 19 oder 20 in Berlin selbstbewusst schwul sein konntest. Das war ein bisschen, es war ein bisschen gefährlicher, als es das heute war, als es das heute ist, meiner Meinung nach. Und wir haben wahrscheinlich alle mehr aufs Maul bekommen, besonders wenn du zusätzlich noch links warst. Es war ja nicht mehr illegal und du musstest nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, verhaftet zu werden und dann deinen Beruf los zu sein oder irgendwie sowas oder du so. Aber die erste Geschichte, die ich je über Homosexuelle gehört habe, war genau über so eine tragische Gestalt. Nämlich meine Mutter wusste natürlich, so wie alle Mütter, relativ früh, was die Uhr geschlagen hatte mit ihren mit zwei ihrer beiden jüngeren Kinder.
Ach, deine Mutter hat das doppelte Glück.
Meine Mutter hat das doppelte Glück.
Was hat die denn falsch gemacht?
Das hat sie und irgendwie, Johanna, ich habe dich lieb, das sei ihr an dieser Stelle nochmal hoch angekreidet oder hoch verdient angekreidet. Das hat sie nie gefragt.
Super.
Sondern irgendwie meine Mutter war diejenige, die bei Familienfesten, bei denen wir nicht zugegen waren, weil wir da längst irgendwie Ende 20 waren, in Westdeutschland jemanden, der Witze über Homos gemacht hat, ein Glas Rotwein ins Gesicht gekippt hat, gesagt hat, ich habe übrigens zwei schwule Söhne und die sind schöner und klüger als sie. Und dann gegangen ist.
Johanna, wir lieben dich.
Jedenfalls, das hat sie nie gefragt, aber die erste Geschichte, die ich je über Homos gehört habe, war über den ihren Lieblingsgermanistikprofessor, der den jungen Studenten auf dem Herrenklo nachgestiegen ist. Das war mein erstes Bild von Homosexuellen. Also,
ich weiß noch, ich habe es schon erzählt, glaube ich, 1981 war ich aus Versehen mit meinem Vater im Kino und habe den Film Cruising gesehen, ja, ohne es zu wissen. Und es geht um einen Massenmörder in der schwulen Lederszene. Und ich weiß noch, wie ich da versteifte, nicht vor Geilheit, sondern vor Scham und Entsetzen. Und mein Vater neben mir auch total wortlos. Wir sind aus dem Kino gegangen, haben kein Wort miteinander darüber gesprochen, was wir da gesehen haben gerade. Waren total sprachlos, weil wir keine Worte füreinander hatten. Und ich nur immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste, es hat was mit mir zu tun, aber ich wusste nicht wie, weil da war ich ja noch wirklich unter 15. Und also wenn man sich das vorstellt, ne, was man für Vorbilder hatte.
Ja.
Und in Köln später, da gibt's doch die Kneipe Corner, da, die kennt ja jeder.
Ex-Corner
heißt das. Ex-Corner. Und da saß immer so ein Lastwagenfahrer mit Fukuhila, der war jeden Abend da, ich sag mal, der hieß Rolf. Und Rolf war so ein alter Vetter, der da seinen Platz am Tresen hatte und der jedes Mal, wenn ich da war, da war. Also er war immer da im Prinzip, wie ich dann hörte. Und der starb irgendwann und dann haben sie ihm eine Plakette daran gemacht, Rolfs Platz, ne? Irgendwie hängt heute noch. Und der war, ich habe den immer beobachtet, weil ich dachte, warum ist der hier? Es waren nur junge Leute, die Party gemacht haben, wie du eben schon ähnlich erzählt hast. Und der saß da als Mahnmal, wie man nicht werden will, vor was man Angst hat, wie man selber wird, und ließ sich da jeden Abend zusaufen und wurde da rausgetragen. Also immer. Und das,
Schulz hat mir auch so einen
Helmut. Wenn wir solche Bilder haben, dann ist es ja kein Wunder, dass man aus Angst vor der Zukunft sozusagen anfängt, die zu verdrängen, indem man die Jugend hinauszögert, so weit wie es geht. Und da sitzen wir ja heute alle in einem Boot. Also wir versuchen es ja irgendwie alle mit Sport, Sportverein oder Schönheitsoperation, was auch immer. Also man versucht ja trotzdem, dass diesen Jugendwahn, der hat uns ja in den Krallen. Gut, es hängt am Kapitalismus, aber wenn das die Antwort ist, dass das System sozusagen uns in die Drogensucht oder in die Substanzsucht von was auch immer automatisch reinführt, dann gibt es doch, dann stelle ich doch die Frage, warum schaffen manche sich dem zu widersetzen? Weil wir müssen doch alle richtig drogensüchtig sein.
Ich würde da gerne einsteigen, weil, also das, was wir jetzt gerade erzählt haben, ich habe gerade gesagt, wir hatten auch einen Schulz, Helmut. Helmut war anders. Helmut hat sich nicht zu Tode besoffen. Helmut war ein älterer Herr, der im Schulz in Köln am Tresen saß jeden Abend. Der war einfach nur einsam. Der war alleine, der hatte keine Freunde, der hatte niemanden mehr, alle waren tot. Und der saß bei uns, weil er einfach queere Leute um sich herum haben wollte und sich wahnsinnig einsam gefühlt hat. Das war ein ganz zartes Wesen und der ist sicherlich auch schon tot. Aber Shoutout an Helmut an dieser Stelle. Aber wo ich einsteigen will, ist, dass, also ne, da machte das alles noch Sinn. Also ja, wir haben uns damals abgeschossen, weil das so war. Wir haben uns damals abgeschossen, weil es keine schwulen alten Vorbilder gab, weil es keine Representation gab, weil wir dachten, okay, das Leben ist mit 50 sowieso maximal vorbei. Das heißt, wir leben jetzt lieber schnell und jung und sterben jung. Wir leben lieber schnell und wild und sterben jung. Das ist ja heute anders. So, wir haben Representation, wir haben schwule ältere Vorbilder. All das hat sich ja zum Positiven gewendet. Es gibt, wir alle sind nachgewachsen. Es gibt neue ältere Generationen, die es auch vormachen, wie es anders sein kann. Warum ist das noch so? Warum sind wir da noch? Warum schießt die Jugend sich noch so ab?
I'm gonna piss in your punch bowl now.
Is that hot?
I don't
know. That's hot.
if you like that kind of thing.
Nicht von dir.
Geh mal.
Nein. Mal also, ist so. Der Grund für Sucht ist immer noch das Gleiche. Ich glaube, der Grund für Sucht hat sich nicht gegeben, weil wir nicht mehr werden. Wir werden sichtbarer und wir werden anders sichtbar. Aber wir werden ja auch auf eine Art und Weise sichtbar, die sehr merkwürdig ist. Weil ich hatte in den letzten 10 Monaten ganz, ganz viele Diskussionen mit Leuten darüber, warum uns die letzte Tales of the City Staffel nicht gefallen hat. Und diese Diskussion, die ich mit Leuten darüber hatte, fand vor allem mit Jungs über 35 oder 40 statt. Weil wir diese Behauptung, nämlich irgendwie, es kann sein, dass ich nach irgendwie, ich bin jetzt seit mehr als 30 Jahren offen schwul. Und ich kann die Gute. Ich kann diese Behauptung mit, wir werden zum Schluss alle glücklich,
Das hat doch keiner behauptet.
Nein, doch, aber genau das behauptet Tales of the City. Am Schluss stehen sie alle irgendwie queer und schön und es gibt kein Problem mehr und sie lassen alle Ballons in den Nachthimmel steigen. Und
das
ich
ist doch aber
und ich saß, ja, und ich saß davor und dachte, I don't believe a word. Und es gab eine einzige Szene in dieser ganzen Serie, also in 10 Stunden, von der ich mich abgeholt gefühlt habe. Und nicht, weil ich auf der einen oder anderen Seite gestanden hätte, sondern weil ich auf beiden Seiten stand und beide Seiten nachverholt. Und das ist diese Dinner-Szene, wo der junge, sehr schöne und sehr rechthabende Latino sich mit den alten weißen,
ach, diese Szene,
diesen alten weißen Tunden über Rassismus streitet und einer von den alten weißen,
aber man steht so dazwischen,
weißen Herrscher, das sage ich ja, so. Weißen Herrscher sich vergisst und sagt, du warst nicht dabei, du hast keine Ahnung, wie das war mit AIDS, hm, und ihr, euch geht es gut und bla bla blub. Und ich stand zwischen diesen beiden Dingen und same, dachte, ihr habt beide recht. Hm. Und das ist der Konflikt, in dem wir uns gerade befinden. Mhm. Nämlich diese, wir befinden uns ja gerade, Corona sorgt ja für was, was unglaublich interessant ist. Nämlich, wir könnten ja rein theoretisch, jetzt, wo es seit fast ein Jahr, also sind 10 Monate, mhm, oder sowas, kein schwules Nachtleben mehr in Berlin gibt. Das existiert, mhm, einfach nicht, mhm, mehr. Das heißt, wir könnten alles das, was an schwulem Nachtleben problematisch ist, mal betrachten, analysieren, sagen, das wollen wir in Zukunft anders und besser machen. So, das, was passiert, ist ja aber eigentlich nicht das
Gegenteil,
sondern dass Leute sagen, ich will dahin zurück. Wann kann ich das nächste Mal so richtig ausrasten? Wann kann ich das nächste Mal koksen? Wann kann ich mich das nächste Mal volllaufen lassen? Ich will mal wieder richtig auf die HB flachgelegt werden. Oder,
aber das ist doch zu flach auch,
Paul. Oder warte mal kurz, ich bin noch nicht fertig. Oder dass Leute zu Hause sitzen und ihren Konsum machen. Und das, was mir das sagt, ist, die Szene ist nicht das Problem. Die Organisationsformen der Szene sind nicht das Problem, sondern die Notwendigkeit dafür, das zu tun. Es lassen sich jetzt Leute zu Hause vorlaufen, es nehmen Leute zu Hause GHB, es nehmen Leute zu Hause Crystal und geben dann darüber Interviews. Well done, irgendwie. Let's talk about it. Aber genau das, was wir hier gerade tun, nämlich sich auspacken und zu sagen, by the way, Essen ist mein Problem. Hm. Find mal denjenigen in der Szene, von dem du es genau weißt, der dir sagt, ja, also eigentlich habe ich jetzt für den Rest meines Lebens genug GHB, Keta und Crystal genommen und eigentlich müsste ich mal was anderes machen, aber ich weiß nicht, wie ich da gerade hinkomme. Weil wenn die Zahlen stimmen, die diese Studie, also und dadurch, dass es die Zusammenfassung von Dutzenden von Studien ist, bin ich der festen Überzeugung, dass diese Zahlen stimmen, müssten wir eigentlich darum bemüht sein, Ausstiegsangebote für diese Menschen auf die Wege zu stellen, mhm, und zu sagen, wir brauchen einen großen Dialog oder wie auch immer es heißt, wenn sich mehrere Leute unterhalten, über Konsum in der Szene. Wir müssen darüber geredet und zwar nicht im Sinne von, wir wollen niemanden bashen, wir wollen niemandem seinen Konsum schlecht machen, wir wollen niemanden unter Druck setzen, sondern ich will einfach, dass es Angebote gibt für und zwar speziell für queere Menschen mit, mhm, ihren eigenen Bedürfnissen und Nöten, die sagen, wir kümmern uns hier genau. Und irgendwie, ich muss an das Weihnachten vor 2 Jahren denken. Ich saß mit 5 Leuten um einen Tisch. 3 davon hatten irgendwann mal einen Entzug gemacht. Hm. Das waren aber Leute, die völlig selbstverständliche und relativ okaye Bestandteile der Szene sind, wo du nicht sagen würdest, diese Jungs sind irgendwann mal komplett ausgerastet, sondern das fand alles unter dem Teppich statt. Die verschwanden dann halt irgendwann für 5 Monate und 5 Monate später kamen sie wieder und es wurde nicht darüber gesprochen, dass sie gerade in einer Klinik waren, weil sie fast gestorben waren.
Beauty Farm.
Beauty Farm. Paul, Wasser auf meiner Mühle, die Siegessäule, von der man erhalten kann, was man will, hat in den letzten Wochen wirklich viele Artikel über Substanzmissbrauch und Corona,
genau,
geschrieben. Und im Prinzip sagen sie alle, dass das am Anfang ein bisschen abflachte. Da kamen ein paar Leute hin und sagten dann, ja super, das nehme ich jetzt zum Anlass, ein bisschen aufzuhören. Und im Laufe der letzten Monate ist dieser Substanzmissbrauch wieder total angestiegen. Also das hat sich ins Gegenteil verkehrt. Diese Corona-Zeit bedeutet, dass sie zu Hause mehr konsumieren als vorher. und die Diskussion nicht stattfindet, dass es vielleicht ja ganz gut ist, dass die ganzen Läden zu haben und was wäre der Ersatz und wie könnte man das sublimieren und so weiter und so fort. Das wäre ja schön, wenn das auch noch mit in diesen Artikeln stünde, steht aber nicht, weil sie natürlich finanziert werden durch Anzeigen von
den ganzen Clubs. Ich glaube ja nicht, dass es gut ist, dass diese Läden zu haben. Und du hast mich, glaube ich, gerade missverstanden. Ich glaube, dass es ein Katalysator ist für den Konsum, der ohnehin stattfinden würde. Aber ich glaube nicht, und das können wir, glaube ich, gerade ganz klar beobachten, dass die Leute, die ein Konsumproblem haben oder eins haben könnten, das nur haben, weil sie in der Szene unterwegs sind. Das glaube ich nicht. Das ist nicht so.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass die Szene das unterstützt und dass es schön wäre, jetzt in dieser Pause sich zu überlegen, wie man das, wenn es wieder losgeht, anders machen kann.
Ich weiß nicht, mit was für Leuten ihr redet. Ich muss da kurz reingrätschen. Die Leute, mit denen ich rede, und da sind viele davon, sind nicht queer, sind nicht homosexuell, haben ganz andere Erlebnisse. Wir alle sind momentan auch dadurch, dass wir so viel mit uns alleine sind und dass ein globales Trauma stattfindet, ein konstantes, und da ist jetzt, wir reden nicht mal von Amerika und dem, was da passiert oder bei uns, sondern jetzt nur von der Pandemiesituation. Viele Leute waren noch nie so viel mit sich alleine. Viele Leute waren noch nie so mit sich konfrontiert. Und das allein sorgt ja schon, ich habe noch nie so viele Menschen erlebt, die zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich eine Depression erfahren, weil sie, die dachten vorher immer, wenn es mir einen Tag schlecht geht oder zwei, dann habe ich eine Depression. That's not what depression is, bitch. Mhm. So, das sind Leute, die zum ersten Mal so auf sich zurückgeworfen sind, ohne Ablenkung durch Arbeit, durch andere, durch Ablenkung, Shopping, bla. Das ist ja, das allein ist schon ein Problem, auf das viele Leute eben gewohnheitsmäßig auch in unserer Community eben mit Drogenkonsum reagieren oder mit Essen oder mit lalala. Das ist ja nun das eine. Und ich glaube auch nicht das, was du vorhin gesagt hast, Paul, dass wir uns alle nur zurück nach den Clubs sehen, um uns endlich mal wieder abzuschießen, sondern dass eben viele Leute auch einfach eine queere Community vermissen, total, mal wieder unter seinesgleichen zu sein, mal wieder das Gefühl zu haben, ach, ich bin einer von euch, wir sind ein Tribe und so. Ich glaube, das ist auch, spielt auch eine große Rolle. Ich würde gerne, und viele von denen, die heute Drogen konsumieren, die alt genug sind, um Drogen zu konsumieren, sind in der Zeit geboren, als es eben noch keine positive Representation gab. Also auch das, was wir heute positiv als Veränderung wahrnehmen können, wo man sich denkt, aber die Jugend muss doch jetzt anders damit umgehen, weil die sind doch nicht so alt wie wir. Die sind alt genug, dass es immer noch scheiße war. So.
D'accord.
So. Ich würde gerne zu einem Dialog kommen, wo man sich überlegt, was für Alternativen haben wir denn? Und wo können wir zusammenkommen, ohne konstanten Abschuss, ohne konstante Betäubung, Überstimulation, was auch immer, ohne dass es auf so eine super esoterische und AA-Geschichte hinausläuft, was die Leute abschrecken würde. Wie können wir der Jugend beibringen, dass Drogennehmen halt nicht wahnsinnig glamourös ist, sondern dass die Kehrseite der Medaille eben so viel fieser ist und dass es nichts ist, was man erstrebt.
Total d'accord. Also ich bin da komplett bei dir. Ich will auch nicht missverstanden werden. Also der Großteil der Menschen, die in Clubs gehen, sind da, damit sie aus den gleichen Gründen, aus denen die älteren Herrschaften in euren Geschichten eben an den Bars waren, weil sie dann unter sich sind und weil sie sich da finden können, und zwar im übertragenen wie im direkten Sinne. Und das ist auch was garantiert und im Moment fehlt. Und ich denke die ganze Zeit, während ich glücklich und alleine in meiner Wohnung sitze, because I like myself now, und ich bin happy. Und ich habe kein Problem mit dem permanenten Alleine sein, aber ich bin auch Mitte 40 und weiß, wer ich bin und mag diese Person. Wenn ich mit Anfang 20 in dieser Situation gewesen wäre, ich wäre schon tot. Ich hätte mich schon vom Balkon geschmissen, da bin ich ganz sicher. Mhm. Und ich beneide auch niemanden, dem das so geht. Oder ich hätte halt angefangen, massenweise Zeug in mich reinzuschmeißen, um diese Situation ertragen zu können. Das muss ich jetzt alles nicht und dafür bin ich zutiefst dankbar. Dieser Dialog, von dem du gerade zu Recht dir gewünscht hast, dass er stattfinden könnte, kann nicht stattfinden, solange wir Konsum glamourisieren. Also solange das Berghain ist, und nicht auch ein Laden, aus dem pro Nacht 15 Leute in Krankenwägen rausgetragen werden.
Hintenrum.
Solange wir nicht, sagen irgendwie, das ist übrigens das, was der Preis ist für diese ganze Aktion hier, sondern nur über die positiven Effekte des Ganzen reden, solange reden wir ja nicht wirklich über die Sache, sondern reden nur über einen Aspekt davon, der großartig ist. Solange ich nicht wir haben schon an anderer Stelle darüber geredet, solange ich nicht über sexuelle Gewalt in der Szene reden kann, solange ich nicht über Konsum in der Szene reden kann, und natürlich möchte ich das, dass die Szene eine große strahlende Disco-Kugel ist und unter der glückliche Menschen tanzen. Und das ist sie für viele Leute auch. Aber für eine ganze Gruppe von Leuten ist sie auch ganz andere Sachen und befördert Dinge, die nicht schön sind. Und wir hätten halt jetzt Gelegenheit, uns darüber auszutauschen. Und ich glaube, das, was Tatjana eben herzlichen Dank an die Kollegen, das ist eine gute Sache, das zum Thema zu machen in dieser Situation.
Die Siegessäule meinst du
jetzt? Genau, ist eine gute Aktion und eine wichtige Aktion. Und
sie geht nicht den letzten Schritt.
Und auch herzlichen Dank an die Leute, die so viel Offenheit und so viel Mut haben, sich in diesen Geschichten so mit sich selbst öffentlich auseinanderzusetzen. Ich weiß, das erfordert eine ganze Menge Rückgrat und ihr habt meine tiefste Bewunderung dafür, dass ihr das tut. Aber den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, here's the problem, und das ist eine mögliche Lösung, weil diese mögliche Lösung würde, glaube ich, erstmal beinhalten, dass wir uns mit den dunklen Seiten der Szene so ein bisschen stärker auseinandersetzen, als wir das im Moment tun. Und das wollen Leute aus mir komplett verständlichen Gründen nicht in der Breite tun, das ganze Konstrukt ist ohnehin so fragil. Und das ganze Konstrukt ist ja sowieso die ganze Zeit von außen bedroht und die Mehrheitsgesellschaft sagt ja
das
sowieso die ganze Zeit, braucht ihr das denn, wollt ihr das denn, ist das denn nötig?
Und ihr seid doch eh nur am Feiern, Hedonismus.
Nur am Feiern und wo sind denn hier eigentlich und wenn sie dann mal kommen, also wenn die Mehrheitsgesellschaft mal in die Szene einfällt, wollen sie ja nur die schönen Aspekte wahrnehmen. Dann geht es darum, wo sind denn die nackten Jungs und die Drag Queens?
Die muskulösen
nackten und Jungs. Die muskulösen weißen nackten Jungs mit wahrscheinlich.
Thank you.
Prince Charming.
Wo ist denn hier die Bitchiness und so? Und sich einfach mal anzugucken, woher kommt das und wie kann man das lösen? Haben wir denn sowas Ähnliches wie eine Idee, wie man das lösen könnte?
Guck mal, da kommen wir wieder an den Anfang. Wir haben wirklich herzlich über Helmut Berger gelacht und Biolek als, wie heißt das, Spiegeltrinker, wenn man immer auf Pegel sein muss. Pegeltrinker ist eins der geliebten Vorbilder der Szene und für mich mein beruflicher Papa, das Idol, was man nicht erreichen kann. Trotzdem ein einsamer Alkoholiker, der sich totgesoffen hat fast, lebt ja noch, aber um ein Haar. Und das in Frage zu stellen, also diese positive Sicht auf diese negativen Aspekte der Szene. Weißt du, es wird ja ausgeblendet, wie du es gerade gesagt hast. Und da jetzt den Schritt weiter zu gehen, das meinte ich auch vorhin, dass das eben mir fehlt in diesen Artikeln. Aus Gründen, wie du sagst, vielleicht verständlich, aber der ehrliche Blick auf, jetzt haben wir die Chance auf einen Neuanfang im Sinne von, lasst uns nochmal reflektieren, der findet nicht statt. Und da sind wir auf beiden Augen blind aus Angst.
Wir waren in der Konsentfolge am Ende am selben Punkt, dass wir gesagt haben, wir wissen alles, müsste was passieren, wir wissen aber alle auch nicht genau was.
Also ich mache
mal, haben wir denn einen Vorschlag,
Paul? Ich mach mal einen Vorschlag. Es ist unglaublich schwierig und es ist unglaublich komplex und es tut an bestimmten Stellen vielleicht auch weh. Aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre, mal darüber nachzudenken, gibt es ein Recht auf Rausch? So. Und gibt
konkret.
Es. Das ist ja ein feststehender Begriff in der Szene. Es gibt ein, und im Berliner Nachtleben. Es gibt ein Recht auf Rausch. Was heißt denn das? Gibt es ein Recht darauf, sich komplett abzuschießen und dann andere Leute zu belästigen? Gibt es ein Recht darauf, sich komplett abzuschießen und sich selbst zu beschädigen, sich selbst dabei zu beschädigen? Gibt es ein Recht auf Ausrasten? Das ist mir nicht konkret genug. Was heißt denn das konkret? Weil irgendwie, das ist ja alles schön und gut und ich möchte das Berghain und die anderen Clubs auch nicht missen und sie fehlen mir wahnsinnig. Aber ich bin auch jemand, der inzwischen in einem Alter ist und das nie in einem dermaßen, also ich bin nie an 5 Tagen die Woche ausgegangen. Nie. Weil ich immer ein Leben hatte, was außerhalb dieser Räume stattfinden konnte. Maybe that makes me boring. Maybe that makes me lucky. I don't know. Ich weiß nur, dass mein Leben, so wie es jetzt stattfindet, nämlich unter diesen komplett bizarren Umständen, trotzdem funktioniert.
Gut, Paul, ganz kurz, Barbie. Mhm. Reden wir doch jetzt oder versetzen wir uns bitte hinein in die Person, die 5 Tage die Woche ausgegangen ist und aus unterschiedlichsten Gründen diesen Rausch braucht und den Rausch auch missbraucht. Was haben wir für Lösungsmöglichkeiten für diese eine Person? Darauf willst du hinaus,
da wollte ich gerade hin, ja.
Das ist, ich stehe hier mit leerem Kopf.
Also mein ich Ding als keine Mensch, Ahnung. Der diese Erfahrung so oft gemacht hat, der ich war so oft die Person, ich war jahrelang die Person, die 5 Tage die Woche nicht geschlafen hat oder 4 Tage die Woche nicht geschlafen hat, weil ich feiern musste. Das war keine Option, es war ein Muss. Und zwar nicht, weil ich substanzabhängig war, sondern weil ich zustandsabhängig war. Es ging für mich nie um eine einzelne Substanz. Es ging nie darum, ich muss jetzt Kokain nehmen oder ich muss jetzt das und das nehmen. Sondern es ging darum, ich muss mich so lange abschießen, ich will so lange nicht alleine sein, ich will so lange nicht ich sein, ich will das nicht fühlen, was in mir ist. Ich will was anderes. Darum ging es mir. Und das ist auch das, was ich in den meisten Leuten wahrnehme, die diese Tendenzen haben nach wie vor. Und ich werde einen Teufel tun, hier dafür zu sprechen, dass wir Clubs reglementieren, dass wir sagen,
du hast kein Recht mehr auf Rausch. Das will ich auch nicht gesagt
oder haben. Oder du darfst dich nicht mehr abschießen oder so. Da bin ich 100%ig dagegen. Ich würde gerne Alternativen kreieren, weil das hatte ich ganz oft, dass ich in Situationen war, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt an diesem Scheideweg, ich habe dieses Feuer in mir, dieses Brennen in mir, ich will jetzt raus, ich will mich abschießen. Es ist aber ein anderer Teil von mir auch da, der sagt, ich weiß, ich will das, sollte das nicht tun. Aber was habe ich denn für Alternativen? Die Alternative war immer alleine zu Hause zu bleiben und die Wand anzustarren. Oder mir was anderes Ungesundes zu suchen. Genau da könnte man einsetzen mit kulturellen Dingen, mit lustigen, schönen kulturellen Dingen, wo man hingehen kann, wo Alkohol einfach verboten ist, wo Drogen verboten sind, zum Beispiel.
Ich will gar nicht mit Verboten kommen, sondern
ich will nicht das verbieten, was da ist, sondern ich will Alternativen schaffen, wo es das einfach nicht gibt.
Es gibt ja genügend Leute. Und die gibt es ja massenweise und die gibt es ja mehr als die Leute, über die wir gerade sprechen. Es gibt genügend Leute, nicht in rauen Massen, aber es gibt genügend Leute, die zum Beispiel Marcel Weber, den Chef vom Schwurz, meinen ehemaligen Chef. Und die gute Marci gestaltet ihren Aufenthalt in Clubs und ihr Dasein als DJ, der auch ab und zu ist, völlig konsumfrei, völlig ohne jedwede Form von Substanz. Marci nimmt keine Drogen, Marci trinkt keinen Alkohol, alles schön. Und es geht offensichtlich, dass man all das tut, dass man ein bunter, vergnügter Vogel ist, ohne
aber dass das, man das all geht, das steht tut. Ja gar nicht zur Frage. Die Frage ist, was können wir anbieten oder was für Möglichkeiten können wir kreieren für Leute, die am Scheideweg stehen, die Möglichkeit haben, entweder ich mache das altbewährte A, wo ich mich abschieße, was ich kenne, was sich vertraut anfühlt, wo ich weiß, was das Ergebnis ist. Oder ich möchte eigentlich lieber was anderes machen, ich weiß aber nicht was und alleine bleiben zu Hause
will ich frage jetzt, ich stelle jetzt einfach mal eine konkrete Frage. Ich bin jetzt einfach Journalist. Was hättest du dir denn an Möglichkeiten, wenn du als du in diesem Scheideweg gestanden hast, in deiner eigenen Feierbiografie, was hättest du dir denn an Möglichkeiten gewünscht? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Was ist denn der Wunsch?
Ich hätte, also für mich war das Problem immer, ich hätte gerne Alternativen gehabt, kulturelle Alternativen zum Beispiel, weil ich halt auch Kulturgeek bin, ne? Hätte gerne eine Diskussionsgruppe gehabt oder eine Filmgruppe oder irgendwas. Für mich ist das Problem, dass es so in meinem Kopf so unglamourös schon ist und so unfunny und unspannend, wenn drogenfrei oben drauf steht. Dann denke ich immer, ich gehe zur Synanon-Gruppe und dann sitzen wir da alle und sind betroffene Opfer und trinken alle Kamillentee, weil wir dürfen ja nichts anderes. Das ist, glaube ich, das falsche Labeling. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, das sexier zu verpacken und spannender zu verpacken und einfach als Byproduct zu sagen, by the way, Drogen sind hier nicht willkommen, jedweder Art. Ihr könnt hierher kommen und wir machen einfach coole Sachen, lustige Sachen, In dem Moment, wo es ein Wir sind Drogenaussteiger-Label oben draufkleben hat, ist es nicht mehr erstrebenswert für keinen von uns.
Okay, hier ist die nächste Frage, die ich als Journalist dann hätte. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Situation, in der man im Prinzip gesagt bekommt, das hier ist ohne Drogen, aber es ist wie mit Drogen.
Nee, es ist, das Angebot sollte eine Selbstverständlichkeit haben in sich und nicht ein Label, das oben drüber steht und prangt.
Nein, es ist ja nicht, also du kannst, glaube ich, eine drogenfreie Veranstaltung in Berlin, ganz einfach, weil alle Leute, das ist ein bisschen wie mit Homo- und Heterosexualität, wenn du nicht sagst, dass du Homo bist, nehmen alle anderen an, du bist hetero. Also wenn du nicht sagst, dass es drogenfrei ist, nehmen, glaube ich, alle anderen an, dass da Alkohol gibt und Drogen konsumiert werden können. Deswegen, du musst es, glaube ich, einfach vorher ansagen. Das heißt ja nicht, dass es deswegen unglamourös sein muss. Klar muss man
das ansagen, aber es muss eine Selbstverständlichkeit in dem Ding haben. Es müssten andere Themen wichtiger sein. Es müsste ein spannenderer Headliner sein oder es müsste ein spannenderes Thema sein oder so.
Es muss ein sehr spannender Headliner sein. Diese Möglichkeiten gibt es übrigens alle. Es ist ja nicht so, dass es kein queeres Leben außerhalb von Clubs in dieser Stadt gäbe.
Nee, aber das soll ja nicht außerhalb von Clubs
sein. Guck mal, es reicht doch schon, wenn man Veranstaltungen hat, ohne dass die Headliner der Veranstaltung sich offensichtlich auf offener Bühne irgendwie Substanzen reinhauen, ob das Alkohol ist, Zigaretten oder sonst irgendwas. Wenn da eine Beispielhaftigkeit wäre, dann wäre es schon einfacher sozusagen zu denken, ach guck mal, die haben Spaß und die hauen sich kein Fuji rein. Hm. Weißt du, so. Also wenn sowas mit Vorbildcharakter sozusagen passieren würde, würde es vielleicht mehr Leute da reinziehen, die Alternative sehen, okay, da könnte ich jetzt hingehen, anstatt mich zuzuballern.
Verstehst du, was ich meine? Absolut. So, und vielleicht bin ich da gerade vielleicht habe ich mich da verstiegen. Das, worum es für mich eigentlich geht, ist, ich glaube nicht an Fräulein Rottenmeier-Mentalität und an du darfst nicht und wir zeigen euch, wie es christlicher geht, weil das wäre für mich auch unattraktiv. Ich glaube aber, also eine Sache, die ich gelernt habe in meinem Leben, dass ich selber dazu beitragen kann, dass Dinge für andere Leute leichter werden, indem ich darüber spreche, was die mit mir gemacht haben und ehrlich darüber spreche. Und dass das auch eine Sache ist, die man in einem anderen Kontext vielleicht benutzen kann, dass man eben nicht sagt, hier ist eine Party von Leuten, wo ihr keinen Alkohol trinken dürft, sondern wo man sagt, hier ist übrigens eine Party, wenn es euch so geht wie mir. Oder, ne? Also, dass man das mit einbezieht, anstatt zu sagen, hier ist Alkoholverbot, ihr dürft hier nicht. Dass man sagt, this is my story, darum geht's mir, ich würde gerne mit euch feiern können, ohne dass wir uns konstant abschießen müssen. So, ja. Ich glaube halt, dass Fingerzeigen und Verbote der falsche Weg, aber das ist sofort automatisch unsexy,
ja,
und
total.
Keiner bekommen.
Da bin ich aber bei dir, aber also was ist die konkrete Lösung? Ein Drink-Limit?
Ich habe doch auch keine Ahnung.
Die konkrete Lösung ist, eine der konkreten Lösungen ist, dass wenn wir sagen, dass die das Grundproblem Einsamkeit ist es, glaube ich, schon, dass das dem allem zugrunde liegt, dass die Leute eben sagen, ich muss jetzt rausgehen und ich muss mich zuballern. Dass man Alternativen bietet, die als Alternative auch wahrgenommen werden und dass man da meinetwegen eine Party initiiert, wo man sagt, okay, hier sind die, die jetzt auf diesem Scheideweg gerade nicht nach links in den Missbrauch abdriften wollen, sondern die versuchen wollen, die Nacht trotzdem geil zu feiern, ohne sich komplett abzuschießen. So, vielleicht kann man es allgemeiner formulieren.
Maybe this.
Und ich meine, dazu, ganz kurz, ja. Dazu sind wir drei jetzt, wir machen ja hier Work in Progress, wir denken ja beim Reden sozusagen.
Während wir trinken
und essen und rauchen. dazu brauchen wir höchstwahrscheinlich eine Unterstützung. Und das ist wirklich der Aufruf. Vielleicht wäre es ein Aufruf zu sagen, wer sich hier interessiert und wer hier an Entscheiderstelle zuhört oder was auch immer, meldet euch und wir machen mal einen Nachmittag, wo wir nur Ideen zusammenschmeißen mit mehr als uns dreien. Vielleicht ist das der erste Schritt.
Und vielleicht haben es ja andere Leute auch schon besser durchdacht und haben andere Ansätze dafür.
Ja. Also es gibt ja mehrere Optionen. Es gibt zum Beispiel, ohne jetzt den, ich will gar nicht so viel Werbung für meinen ehemaligen Arbeitgeber machen, aber im Schwurz gibt es eine Jugendparty, die heißt Queers mit Z, für Queers unter 18, bei der es auch keinen Alkohol gibt und bei der aber trotzdem getanzt und gedjayed und irgendwie gewoked wird. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung für die Veranstaltung, vielleicht lernen die Kids da
an früher Stelle Spaß zu haben ohne all diese Substanzen und lernen, sich einander zu begegnen ohne all diese Substanzen. Ich weiß nicht so, und ich würde da ein bisschen früher ansetzen, als Tatjana das tut. Natürlich sind diese Angebote alle wichtig und bitte, bitte macht sie, wenn ihr sie habt. Aber ich würde nochmal darauf zurückkommen, dass es einen Grund dafür gibt, warum wir alle so viel rauchen, saufen, Drogen nehmen und essen.
Einsamkeit?
Nämlich nicht Einsamkeit, sondern
das Patriarchat.
Das Patriarchat und ein gesellschaftliches Problem. Also Homophobie ist ja einfach nicht, Homophobie lässt sich ja nicht einfach abstellen. Wir können, und Transphobie schon mal gar nicht. Wir kommen daran ja nicht herum. Das, worum ich an dieser Stelle vielleicht für mich abschließend bitten würde, let's not hate ourselves so much.
Das ist so, Paul, das ist schön.
Das ist
aber, ja. Also die Homophobie ist das eine Problem. Wenn man aber im schwulen Club schon ist, die internalisierte Homophobie ist natürlich die ganze Zeit da. Trotzdem, die Ausgrenzung aufgrund von Body Shape, Skin Color, Gender Expression, Femme, Alter, all das sind ja Dinge, die wir als schwule Menschen, als queere Menschen mit in den Club bringen und selber praktizieren, hochhalten, und das sind Hierarchien,
genau,
die destruktiv für alle unsere Mitmenschen sind, die wir aber selber hochhalten. Und dann zu sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem wegen der Homophobie, ja, grundlegend ja, aber das, was wir dann daraus machen miteinander, ist ein anderes.
Ich bin ganz bei dir, weil das ist ja alles Teil des Problems. Ich sage ja nicht, Homophobie ist ja nichts, was heterosexuelle homosexuellen Menschen antun, sondern wir sind ja alle im Patriarchat und in homophoben Strukturen groß geworden. Das heißt, es ist uns allen tief verankert, dass wir scheiße sind. Und vielleicht, so, das ist ja das, was wir tun könnten. Vielleicht kann man in queeren Club zusammenhängen oder in jeder Form von queeren Zusammenleben darauf achten, dass wir das nicht mehr so viel tun. Dass wir untereinander wenigstens solidarisch und all das nicht tun.
Ja, wobei ich auch sagen muss, warum habe ich das denn geschafft? Also ich glaube, da spielt auch sehr damit rein.
Weil du preußisch bist.
Ja, so eine Resilienz, so eine, ja, Widerstandskraft, die ich nicht erklären kann, warum ich sie habe, also, aber es hat was mit frühkindlicher Bindung zu tun und mit einer Selbstsicherheit und mit einer Kraft, dass ich relativ schnell nach meinem Coming Out, also Coming Out, vorm Coming Out fühlte ich mich minderwertig und schlecht, und nach meinem Coming Out habe ich ganz schnell gesagt, also wer ein Problem mit mir hat, ich habe kein Problem, also sondern die Leute haben mit mir vielleicht ein Problem, aber das ist nicht mein Problem.
Ohne dass das jetzt ein Schwanzvergleich von negativer Schwanzvergleich werden soll, aber es ist halt, glaube ich, auch eine Frage der Akkumulation von Traumatisierung. Ich meine, ja, mich zu erinnern, dass da bei dir nicht so wahnsinnig viel Schlimmes passiert ist.
Eben,
das, ja, wird ein direkter Zusammenhang sein.
Glaube ich auch.
Ja.
Und das zu stärken, indem man, wie Paul sagt, positives Vorbild in irgendeiner Weise ist, das wäre super. Also diese Queers-Party, warum bin ich da eigentlich noch nie gebucht worden, wenn das
für 16 bis...
Weil du ein alter Sack bist.
Und weil die Leute wissen, dass sie aufpassen müssen.
Aber das Schönste war doch damals im GMF dieser Toilettenmann, diese Tucke da auf der Toilette, den habe ich doch geliebt. Er war 100 mit diesen orangen gefärbten...
Klo-Milli.
Ja, Klo-Milli.
Klo-Milli
war super. Also ich bin jetzt schon bereit, die Klo-Tatjana zu werden.
Nochmal auf deinen Aufruf zurückzukommen, weil das wurde ja so... Fand die Idee super. Und wenn ihr da draußen Ideen habt, weil, wie ihr merkt, verzweifeln wir wie auch schon bei der Content-Folge, wir haben viele gute Ideen und am Ende haben wir aber auch keinen Lösungsansatz, weil es ist wieder ein Nahostkonflikt, es ist schwierig.
Naja, wobei Margaret Arbeit hat ja zum Nahostkonflikt gesagt, it's really simple, it's hot and there's no water.
Well, so.
Wir wollen es uns nicht so leicht machen.
Genau. Vielleicht habt ihr bessere Ansätze schon, vielleicht habt ihr das schon mal anderswo durchdacht, vielleicht habt ihr es besser schon mal gehört oder ihr habt selber eine Idee oder.
Oder ihr seid Partyveranstalter und habt die Schnauze auch voll.
Hey,
alles.
Setzt euch mit uns in Kontakt. Unsere E-Mail-Adresse ist Too Old To Die Young Podcast, also mit 2 anstatt der Ziffer 2, ne? Also 2 old, 2 die young, podcast@gmail.com. Da könnt ihr uns schreiben, Anregungen, falls ihr dazu eine Idee habt. Wir sind für alles offen. Wer 2 dicke und eine schlanke, fitte, alte Schabracke sehen will und auf unsere Meinung Wert legt, wir sind zu allem bereit, um da ein wenig mitzuhelfen. Ja,
der runde Tisch, den kriegen wir auch noch hier im Wohnzimmer unter. Das kriegen wir alles hin.
Yes.
Meldet euch und lasst uns weiter daran arbeiten. Und wer weiß, vielleicht machen wir mal eine neue Folge zu dem Thema.
Vielleicht machen wir in 2 Jahren eine neue Folge und es hat sich wirklich was getan. Das fand ich sehr schön.
Halbes Jahr, halbes Jahr. Hallo, ich bin hier voll auf...
Wir haben nicht mehr viel Zeit, will genau. Tatjana sagen.
Genau.
Die Uhr tickt.
Die Uhr tickt.
Ich danke euch.
Ja, ich danke euch auch. Aufregend. Wir haben noch viel jetzt bestimmt so zu denken und zu reden für uns. Ich hoffe, es geht euch ähnlich.
Und wenn euch das gefallen hat oder irgendwie weitergebracht hat oder wenn ihr jetzt total wütend seid, aber emotional wenigstens involviert und gerne hättet, dass wir auch über andere Themen auf diese Art sprechen, Themenvorschläge, wie gesagt, an die E-Mail-Adresse, die Barbie eben gesagt hat, jederzeit und gerne. Ansonsten gibt es in der nächsten Folge auch wieder viel Jux und Dollerei. Und bis dahin auf Wiedergehört.
Und als allerletzter Tipp noch, ihr könnt natürlich auch bei Facebook und Insta eure Kommentare lassen.
Sehr gerne.
Genau, wir haben ein Facebook und ein Insta-Repräsentation, eine Repräsentation, die wir nie nutzen, aber ihr könnt uns da auch Kommentare
lassen. Wenn mal ein Kommentar kommt, nutzen wir es auch.
Super.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.